Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Ja, und Daniel, wir sind jetzt angekommen bei Folge 287.
Singst du die jetzt immer?
Nein, aber es hilft zu singen, während man nachdenkt.
Ah.
Mir zumindest.
Ja, gute Idee, muss
also,
ich mal probieren.
Dein Hirn funktioniert so gut, du musst nicht einmal nachdenken bei solchen Dingen. Ja, du so, 287, mir ist eine Pistole geschossen.
Das kann ich tatsächlich leicht sagen, weil ich schaue auf den Ordner, der GAG 287 heißt.
Ach so, du stellst den immer vorher, ja. Okay, gut, also Folge 287, Daniel. Und um es mit dir zu sagen, was sagt dir diese Zahl, Daniel?
Oh, die ist nicht mehr so weit weg von der 300, würde ich sagen.
Richtig, was ist eigentlich mit 300? Mach mal eine Spezialfolge.
Würde ich sagen, ja.
Fragen.
Ja.
Fragen beantworten.
Feedback einholen.
Ja. Mach mal, oder?
Mach mal.
Gut, sehr gut. Wir haben ja schon ein bisschen hinter den Kulissen gesprochen drüber. Und wir werden es folgendermaßen machen, dass wir ein Formular bereitstellen, wo Leute Fragen eingeben können. Das landet dann direkt in einer Datenbank und wir müssen es nicht überall zusammensuchen. Wir werden bei Zeiten den Link hier in den Shownotes veröffentlichen, beziehungsweise auch auf Social Media und so weiter. Und dann können wir, wie bei der Folge 200, können Leute Fragen stellen, die vielleicht damals nicht beantwortet sind oder die sich vielleicht seither, also wo sich die Antworten vielleicht geändert haben seither.
Ja.
Das gibt es ja auch. Ich finde, dann können wir wieder eine lässige Folge machen.
Ja, das wird
Überlänge. Ein bisschen reden.
Genau, ich glaube, das wird super. Die 200 hat echt Spaß gemacht und ich glaube, das wird bei der 300 dann anders.
Sehr gut. Die 200 waren, glaube ich, fast 3 Stunden. Gell?
Ja.
Dann schauen wir, dass die 300. mindestens 5 Stunden dauert.
Sehr gut.
Ja, haben wir die 300. schon gebonkt hier. Daniel, aber vorher müssen wir noch ein paar Geschichten erzählen. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich noch, um was es ging?
Ja, du hast von isländischen Seefahrerinnen gesprochen und warum sie fast in Vergessenheit geraten sind. Und insbesondere hast du über eine Seefahrerin gesprochen, deren Namen ich aber nicht aussprechen kann.
Wie sich herausstellt, ich konnte es auch nicht. Wie mir einige Feedback-Mails bescheinigt haben. Aber das Gute ist, die Leute kritisieren da nicht nur, sondern sie helfen uns auch, diese Fehler in Zukunft nicht mehr zu machen. Und ich habe ein Mail erhalten von Dario. Dario ist Neu-Isländer und er hat eine isländische Freundin. Und die isländische Freundin war so nett, die richtige Aussprache der bekanntesten Seefrau Islands aufzunehmen. Und hat also gleich eine Audiodatei mitgeschickt und wir haben die Erlaubnis erhalten, diese Audiodatei abzuspielen. Magst du das schnell machen, Daniel?
Þuríður Einarsdóttir.
Das ist übrigens Bergdís, die das eingesprochen hat. Und wahrscheinlich habe ich diesen Namen genauso gebutschert wie den ursprünglichen Namen. Aber danke fürs Einsprechen des Namens. Also was soll ich sagen? Ich glaube, jetzt, nachdem ich es gehört habe, wäre ich trotzdem nicht in der Lage, es richtig auszusprechen. Aber es ist ein schöner Name eigentlich, wenn man richtig ausspricht, gell?
Ja, voll. Also ich muss sagen, Respekt, Richard, auch, dass du dich überhaupt dran getraut hast. Aber
naja, irgendeinen Namen habe ich sagen müssen.
Aber es klingt tatsächlich sehr komplex. Also ich weiß nicht, ob ich mich drüber getraut hätte.
Ja, aber na gut. Wenn es sonst nichts ist, ansonsten war das Feedback eigentlich recht gut zu dieser Folge. Und es wurde teilweise auch bescheinigt, dass ich nicht völligen Unsinn geredet habe über Island und über diese Entwicklung. Also gut, damit bin ich eigentlich zufrieden.
Sehr gut.
So. Es ist low bar hier.
Ja.
Nicht völlig Unsinn geredet. Wissensvermittlung im Internet. Ja gut, Daniel, dann werde ich mich jetzt zurücklehnen und freue mich auf eine Geschichte, die du mir und unserem Publikum erzählen wirst.
Sehr gut. Richard, lehne ich mal nicht so weit zurück, weil ich starte gleich mal mit einer Frage. Und zwar, hast du eigentlich Höhenangst?
Nein.
Also könnte ich dir einen Fallschirmsprung schenken?
Ich habe gesagt, ich habe Höhenangst, aber ich bin nicht lebensmüde.
Ja? Okay.
Ich würde nie aus einem Flugzeug springen. Ich muss sagen, ich würde es wahrscheinlich unter Umständen schon machen, aber es ist jetzt nicht mein dringlichster Wunsch.
Verstehe. Also keine Sorge, es steht jetzt auch nicht an. Also ich habe jetzt auch nicht geplant, dir einen zu schenken. Das war nur so ein bisschen einleitend, weil in meiner Geschichte heute geht es um das Fallschirmspringen.
Aha.
Und um das Ballonfahren. Wir sprechen über die Vorgeschichte des Fliegens, als man noch nicht durch die Luft geflogen ist, sondern als man noch durch die Luft gefahren ist. Aha. Und das ist ja auch so ein Punkt, bei dem man so in Gesprächen sich sehr einfach unbeliebt machen kann, wenn man Leute immer so altklug verbessert, dass Ballons fahren und nicht fliegen.
Ja.
Weißt du eigentlich den Grund, warum das ist, warum Ballons fahren und nicht fliegen?
Nein.
Man unterscheidet nämlich zwei Flugkategorien. Also man unterscheidet die Flugkategorie leichter als Luft und schwerer als Luft.
Okay.
Und leichter als Luftfahrzeuge, die nutzen den statischen Auftrieb und schweben letztlich durch die Luft, wie so ein Heißluftballon oder ein Luftschiff wie ein Zeppelin.
Mhm.
Und die fahren durch die Luft.
Verstehe. Und also ein Zeppelin fährt auch in dem Fall.
Genau, ein Zeppelin fährt auch durch die Luft. Und alle Fahrzeuge, die schwerer als Luft, also die sogenannten schwerer als Luftfahrzeuge, die nutzen den dynamischen Auftrieb. Also brauchen Geschwindigkeit, um die Luftströmung sorgt dann für den Auftrieb. Mhm. Und diese Fahrzeuge, die fliegen.
Aha, ist sehr lustig, weil ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei Dingen im Wasser, weil ein Schiff fährt ja auch, obwohl es eigentlich schwimmt.
Genau daher kommt es auch.
Aha, sehr gut.
Diese Bezeichnung geht nämlich zurück auf die Gebrüder Montgolfier, also Etienne Jacques und Joseph Montgolfier, die haben den Heißluftballon erfunden und zwar im Jahr 1783 und da fahren also die ersten Ballons los. Und die sagen auch schon fahren, weil die Vorstellung ist, die haben, dass sie mit dem Ballon analog zu einem Schiff auf dem Luftmeer fahren.
Schön. Das hat so was Romantisches, nicht?
Ja.
Also ich muss dann gleich so an diese in 80 Tagen um die Welt denken und so.
Mhm. Und genau in diese Zeit springen wir jetzt auch. Wir sind so Ende 18. Jahrhundert und also 1783 wird eben der erste Heißluftballon erfunden oder findet die erste bemannte Fahrt mit dem Ballon statt. Und das ist genau die Zeit, in der sich zwei Chemiker darüber streiten, was bei Verbrennungen eigentlich passiert. Der eine ist Joseph Priestley, der geht davon aus, dass eine Substanz freigesetzt wird, das Phlogiston. Und der andere, der Antoine Laurent de Lavoisier, der sagt, nee, es wird Sauerstoff freigesetzt und er legt damit ja den Grundstein für die moderne Chemie. Diese Geschichte
kennen wir ja schon alles.
Genau, diese Geschichte habe ich schon mal ausführlich erzählt und zwar in Folge 263. Und ich erzähle das deshalb, weil sich die Gebrüder Montgolfier von Joseph Priestley haben inspirieren lassen. Die glauben nämlich, dass das Phlogiston den Ballon nach oben treibt.
Ha.
Und die zitieren den Priestley nämlich auch in einer ihrer Schriften und die nehmen deshalb als Brennmaterial Sachen, die ganz stark qualmen, wie zum Beispiel Heu, weil sie denken, dass dadurch Phlogiston freigesetzt wird.
Und sitzen da so in ihrem Korb und denken sich, ja, unangenehm eigentlich,
genau.
diese Luftfahrt hier.
Diese Ballons, die werden auch Montgolfier genannt und die hatten das Problem, dass sie nicht lange in der Luft bleiben konnten, weil die hatten recht viel Brennmaterial, das sie mitnehmen mussten, das sie halt die ganze Zeit verfeuern mussten.
Ja, halt Heu.
Genau. Und wie viel Heu passt in so eine Gondel?
Ja.
1783 starten die mit den ersten Ballonfahrten, erstmal unbemannt und dann mit Tieren. Und nachdem das funktioniert, haben sie dann im November 1783 zum ersten Mal Menschen in so einen Ballon gesteckt und sind mit dem rumgeflogen. Und zwar haben sich an Bord befunden der Physiker Jean-François Pilatre de Rosier und der Marquis François d'Arlande. Und das war im November 1783 die erste historisch gesicherte bemannte Luftfahrt der Menschheit.
Oh.
Allerdings, der Ballon war noch mit Seilen am Boden verankert. Also sie hatten noch so ein bisschen Sicherheit. Besser gelöst hat das Problem mit dem Rauch und dieser kurzen Flugdauer dann eine andere Art von Ballon, die fast gleichzeitig entwickelt wurde, und zwar der Gasballon. Den hat erfunden der Jacques Jarl, der war Physiker und hat sich gut mit Gasen ausgekannt. Und sein Ballon war aus Seide und er war gefüllt mit Wasserstoff.
Mhm.
Sein Stress war allerdings, dass er den Wasserstoff in dieser großen Menge hat herstellen müssen und es hat immer Tage gedauert, bis er genug hatte. Wenn er den aber hatte, dann konnte er über mehrere Stunden in der Luft bleiben. Nur wenige Tage später, nämlich im Dezember 1783, startet er mit der ersten bemannten Fahrt und macht die erste Alleinfahrt eines Menschen in einem Ballon, also eben nicht mehr angekettet, sondern wirklich, es heißt, dass er bei dieser Fahrt eine Höhe von 3400 Metern erreicht hätte. Sein Ballon heißt dann auch Charlier, also benannt nach ihm. Die Höhennavigation hat man so gemacht bei diesem Gasballon, dass man beim Sinken hat man das Gas abgelassen und beim Steigen hat man Ballast abgeworfen. Mhm. Und also ich habe zum Beispiel auch gelesen, so manchmal war es auch notwendig, dass sie ein bisschen mehr haben abwerfen müssen. Also manchmal mussten die auch Kleidung abwerfen und in einem Quelle stand auch so, sie mussten sogar die Cognac-Flaschen rauswerfen.
Nein. Wahrscheinlich zuerst die Kleidung, bevor sie die Cognac-Flaschen rausgeworfen haben.
Wahrscheinlich.
Oder? Also ich meine, was bringt da nicht viel, wenn du da nichts mehr zu trinken hast?
Eines der Probleme bei Ballons, und das ist auch eines, das sich nicht lösen lassen wird, ist, dass man die nicht lenken konnte. Die haben sich letztlich halt nur vom Wind treiben lassen und die konnten aber nicht gelenkt werden. Mhm. Was sich dann letztendlich durchsetzt bei den Ballons, ist so eine hybride Form, nämlich die mit Heißluft und mit Gas betrieben werden. Und die hießen Rosière, benannt nach dem ersten Ballonfahrer, den wir gerade schon kennengelernt haben, den Rosier. Mhm. Die sind auch heute noch im Einsatz, weil die immer noch den Vorteil haben, dass man sehr lange mit denen unterwegs sein kann. Also zum Beispiel werden die auch für die Weltumrundungen benutzt. Und was glaubst du, ist der Rekord? Wie lange hat es gedauert mit einem Ballon? Was war die schnellste Weltumrundung mit einem Ballon?
Ja, 80 Tage.
Sehr gut. Also ja, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert hätte es so lange gedauert. Dieser Rekord, den ich meine, der ist aber im Jahr 2016 aufgestellt worden.
Ah, 2016. Naja, dann Weltumrundung würde ich sagen 4 Tage.
Ja, nicht schlecht, aber es waren 11,5 Tage. In der Folge, also wir sind jetzt wieder im 18. Jahrhundert oder Ende 18. Jahrhundert, in der Folge gibt es dann mehrere Anwendungsbereiche für die Ballonfahrt. Also die werden zum einen militärisch genutzt, die haben allerdings nicht die Ballons bewaffnet, sondern weil man konnte die eben nicht steuern, sondern die hat man zur Aufklärung benutzt. Also die haben zum Beispiel, sind dafür verwendet worden, dass man die Frontlinie besser überblicken kann. Mhm. Dann ein weiterer Anwendungsbereich ist die Post. Die Ballons wurden auch für den Transport von Briefen verwendet. Am bekanntesten ist da die Pariser Ballonpost. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Mhm. Während des Deutsch-Französischen Kriegs 1870-71 ist Paris für einige Monate belagert worden. Und da hat man Ballons eingesetzt, um die Kommunikation mit dem unbesetzten Teil Frankreichs herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Mhm. Die sind dann meistens nachts losgefahren. Also insgesamt haben sie 67 Ballons mit 2,5 Millionen Briefen losgeschickt. Oh. Und das waren aber halt Ballons, die sich nicht lenken ließen. Das heißt, man musste da auf den richtigen Wind warten und hat halt dann beim Landeplatz gehofft, dass man da auch da runterkommt, wo nicht auch die Deutschen die Gebiete besetzt haben. Oder es war dann so, 3 Ballons sind auf einem Gebiet gelandet, das von Deutschen besetzt war, und 2 Ballons sind dann ins Meer gestürzt. Und weil die Briefe leicht sein mussten, gab es da spezielles Papier. Also die durften das Gewicht von 4 Gramm nicht überschreiten. Und es gab ganz spezielle Ballonpostkarten. Und wie ich in der Vorbereitung gelernt habe, erzählt die Pariser Ballonpost zum teuersten Bereich der Philatelie.
Ja, jetzt habe ich mir gerade gedacht, das ist wahrscheinlich so einen heute zu finden. Das ist wahrscheinlich noch teurer als diese Briefe, die in den Raketen waren. Ja, die wir ja auch schon mal, der Raketentraum des Herrn Zucker.
Stimmt,
der
Raketenpost.
War ja auch Erfolge. Ja.
Ein wichtiger Einsatzbereich war natürlich auch die Wissenschaft. Also gerade die Meteorologie hat wahnsinnig stark davon profitiert, dass man jetzt auch in diese Höhen konnte, um ja, Luft und Strömungen da oben besser zu verstehen und wie die da funktionieren. Mhm. Und das Ballonfahren selber steht aber auch für den Fortschritt der Wissenschaft. Also du musst dir vorstellen, wir sind in Frankreich kurz nach der Revolution. Das heißt, das Ballonfahren stand auch für Wissenschaft, stand so als Symbol für Aufklärung und als Fortschritt der dadurch gezeigt wird.
Ja, es war ja quasi das erste Mal, dass man sich in die Lüfte erheben hat können.
Genau, richtig, ja. Damit beginnt wirklich auch die Luftfahrt. Und eine, die da auch wissenschaftlich Pionierarbeit geleistet hat, war Wilhelmine Reichhardt. Das war die erste Ballonfahrerin in Deutschland und ihr Mann war Professor für Physik in Braunschweig und beide waren halt sehr an Aeronautik interessiert und gemeinsam haben sie dann einen Gasballon gebaut, mit dem sie dann ab 1811 alleine herumgefahren ist. Aha. Und zwar auf Höhen bis zu 7000 Metern. Und sie hat dabei auch Wetterbeobachtungen und Temperaturmessungen gemacht und so. Und bei einer dieser Fahrten, wo sie eben über 7000 Metern gekommen ist, da ist sie auch bewusstlos geworden und ist dann mit dem Ballon abgestürzt. Sie hat das Ganze aber leicht verletzt überlebt, weil sich der Ballon in einer Fichte verfangen hat. Und sie beschreibt diesen Vorfall auch sehr eindrücklich in ihrer Biografie. Ich zitiere das mal. Ich fand mich in dem Schiffchen liegend und das Barometer war meinen Händen entzunken. Mein Blick fiel sogleich auf den Ball. Man denke sich, welches Entsetzen mich ergriff, als ich ihn gänzlich ersprengt, allen Gases entledigt und stückweise durch das zerrissene Netz flattern sah. Und in dem Moment wird sie wieder bewusstlos und findet sich dann erst wieder am Boden wieder. Sie nutzt aber jetzt das Ballonfahren, weil ich jetzt schon gesagt habe, sie ist die erste Ballonfahrerin Deutschlands. Vor allen Dingen nutzt sie das Ballonfahren, um Geld zu verdienen, das sie dann investiert hat in die Chemiefabrik ihres Mannes. Mhm. Der hat nämlich in den 28er Jahren eine Chemiefabrik gebaut. Und sie hat dann zum Beispiel Eintritt verlangt, sie hat Souvenirs verkauft und hat auch Passagiere mit an Bord genommen. Und das verweist jetzt auf einen sehr häufigen Einsatzzweck der Ballonfahrten und um den soll es jetzt auch eigentlich gehen in dieser Folge und um einige Pioniere und Pionierinnen in diesem Bereich, ebenso eben wie Wilhelmine Reichertz. Was glaubst du, welches Anwendungsgebiet des Ballonfahrens war besonders beliebt?
Naja, zur persönlichen Erbauung.
Sehr schön gesagt, Richard. Das Ballonfahren als Attraktion. Mhm. Es kommt nämlich zu einer echten Ballonomania. Mhm. Also Ballonfahren war in diesen ersten Jahrzehnten eine Sensation. Und das Wort Ballonomania habe ich mir übrigens nicht selbst ausgedacht, wie du vielleicht gedacht hast.
Na.
Das stammt aus einem zeitgenössischen Bericht und da ist auch von einer Balloon Madness die Rede. Also es gab da Events, wo mehr als 100.000, teilweise 150.000 Menschen gekommen sind, um bei Ballonfahrten zuzuschauen. Und da wurden ganz viele Schauflüge gemacht. Also da hat man auch Luftakrobatik gemacht. Und diese Ballonomania macht aber noch viel mehr aus. Also es gibt dann auch Spielzeug in Ballonform, Bilder werden gemalt, in der Literatur kommt es ganz oft vor. Kleidung wird danach gestaltet, Hüte. Also es gibt ganz viele Hüte, die so in Ballonform kommen. Es wird einfach so eine große Mode auch. Und interessant ist allerdings, während in Europa und Nordamerika dieses Ballonfieber ausbricht, ziehen sich die ersten aus diesem Geschäft wieder zurück, nämlich die Gebrüder Moncorfier, die steigen aus dem Ballongeschäft wieder aus.
Warum?
Die hatten eigentlich eine Papierfabrik und die wollten das mal, für die war das so ein bisschen Spaß und die haben das gemacht und eigentlich waren sie gar nicht so sehr interessiert an dieser Weiterentwicklung dann der Technik.
Die wollten einfach ihren übrigen Zellstoff verwerten.
Genau, wahrscheinlich.
Der so gequalmt hat, dass sie sich gedacht haben, ja, der ist super geeignet für unser Projekt. Und dann so, ja gut, das war's.
So als Zeichen, dass dass die Ballons wirklich überall waren und dass die auch so für Fortschritt und so für Spektakel standen, sogar auf dem Cover der Encyclopædia Britannica, der Ausgabe von 1797, war ein Bild von einer Ballonfahrt am Cover. Und das zeigt eben, das Ballonfahren stand eben vor allen Dingen für zwei Sachen, für Wissenschaft auf der einen Seite und für das Spektakel auf der anderen Seite. Okay. Und eine der ersten, die als professionelle Ballonfahrerin bekannt wurde, war Sophie Blanchard. Und die ist mit ihrem Mann, dem Jean-Pierre Blanchard, Ballon gefahren und die haben große Events veranstaltet, die haben dafür Eintritt verlangt und einer der spektakulären Tricks, die Jean-Pierre Blanchard gemacht hat oder erfunden hat, war, dass er Hunde aus dem Ballon geworfen hat, die mit so kleinen Fallschirmen bestückt waren.
Yeah, what can go wrong?
Also es ist nicht überliefert, dass diese Hunde gestorben sind. Es ist schon überliefert, dass es auch funktioniert hat.
Aha.
Keine Ahnung. Der Jean-Pierre Blanchard war der Erste, der mit einem Ballon über den Ärmelkanal gefahren ist, nämlich von England nach Frankreich. Und der Blanchard ist dann 1809 gestorben, aber nicht bei einem Absturz, sondern eines natürlichen Todes. Es gab unterschiedliche Quellen. In einer heißt, er hat einen Herzinfarkt gehabt, in der anderen heißt, er hat einen Schlaganfall gehabt, aber jedenfalls so 1809 stirbt er. Und jetzt ein kurzer Exkurs, weil er eben nicht das erste Todesopfer der Luftfahrt war. Das erste Todesopfer der Luftfahrt haben wir auch schon kennengelernt. Das ist nämlich der erste, der auch mit einem Ballon gefahren ist, nämlich der Pilatre de Rosier. Aha. Und der Pierre Romain. Die beiden sind nämlich 1785 bei einem Absturz ums Leben gekommen, beim Versuch, den Ärmelkanal zu überqueren. Das Wasserstoff hat sich entzündet und die Ballonhülle ist dann verbrannt und die Gondel ist dann in die Tiefe gestürzt. Also die haben nicht geschafft, was Jean-Pierre Blanchard dann später geschafft hat.
Mhm.
Und die sind eben die ersten Todesopfer der Luftfahrt. Mhm. Jedenfalls, der Blanchard stirbt und nach dem Tod ihres Mannes macht Sophie Blanchard aber weiter. Die nutzt jetzt die Ballons, die sie haben und sie tritt jetzt allein als Ballonfahrerin auf, aber sie fährt nicht nur durch die Luft, sondern die macht dabei Kunststücke. Also sie hat dann zum Beispiel eine Schaukel an der Gondel hängen, in die sie sich begibt und macht solche Sachen. Und Napoleon hat sie dann zur kaiserlichen Aeronautin ernannt. Und du erinnerst dich wahrscheinlich an Folge 216, wo wir über den Sohn von Napoleon gesprochen haben, Napoleon II.
Ja.
Mhm. Und da haben wir über die Hochzeit von Erzherzogin Marie-Louise von Österreich und Napoleon gesprochen. Und da auf dieser Hochzeit ist sie nämlich auch aufgetreten mit ihrem Ballon. Und auch ein Jahr später ist sie wieder aufgetreten, nämlich bei der Geburtsfeier von Napoleon II.
Aha. Mhm.
Und das ist eben Teil dieser Balloonomania. Also zu großen Festen haben Ballonfahrten stattgefunden und es gab eben im 19. Jahrhundert hat es dazugehört, dass das auch Luftakrobatik-Shows sind. Mhm. Allerdings endete jetzt die Ballonkarriere von Sophie Blanchard mit dem tragischen Ereignis. 1819 plante sie eine spektakuläre Aktion, nämlich sie wollte in Paris Feuerwerkskörper aus dem Ballon werfen. Das waren so bengalische Feuer, an denen so kleine Fallschirme befestigt waren. Die sollten langsam zu Boden gleiten, während sie abbrennen. Allerdings hat der Ballon auch Feuer gefangen und sie ist abgestürzt. Soweit ich gelesen habe, hätte sie den Absturz wahrscheinlich sogar überlebt, aber die Gondel ist an einem Hausdach hängen geblieben und sie ist dann vom Dach auf die Straße gestürzt und das hat sie dann nicht überlebt. Und sie gilt damit als die erste Frau, die bei einem Flugunfall ums Leben gekommen ist. Und ein großer Konkurrent der Blanchards war ein anderer Ballonfahrer, der eine ziemlich spektakuläre Sache macht. Und das ist der André-Jacques Garnerat. Kannst du dir vorstellen, was der macht?
Nein.
Der macht eine sehr spektakuläre Sache für die damalige Zeit, nämlich der springt aus dem Ballon.
Oh nein.
Nee, also er springt aus
dem Ballon. Die Vergangenheit niemandem was gelehrt. Ja? Du sollst nichts aus einem Ballon werfen.
Er ist der erste Mensch, der aus einem Ballon springt und zwar war das im Jahr 1797 und die Aktion war wohl ziemlich abenteuerlich, weil er ist aus 400 Metern Höhe gesprungen und er hat, und das gehört eben zu dieser Geschichte, hat damit quasi den Fallschirm erfunden. Sein Fallschirm hatte allerdings einen Konstruktionsfehler. Das war nämlich ein runder Fallschirm ohne Scheitelöffnung. Also einige Jahre später hat er das dann verbessert, also dass er am Scheitel des Fallschirms eine Öffnung lässt, wo die Luft durch kann. Es war so, bis in die 1970er, 80er Jahre waren sogenannte Rundkappenfallschirme Standard. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. So runde Fallschirme.
Ja, ja.
Und die haben oben so eine Scheitelöffnung. Da kann nämlich die angestaute Luft entweichen. Und das macht man deshalb, damit der Schirm nicht so pendelt. Also der wird dann stabiler. Mhm. Und der Garnerat, der hat diesen Sprung auch überlebt und hat es auch öfter gemacht und hat dann eben auch diese Scheitelöffnung später mit eingebaut. Heutzutage sind übrigens im zivilen Bereich nur noch sogenannte Flächenfallschirme im Einsatz, weil sich die besser steuern lassen und auch eine sanftere Landung damit möglich ist.
Hm. Das sind die ausschauen wie so Paraglider.
Ja, genau. Nur nicht ganz so breit, sondern Paraglider sind schon nochmal ein Stückchen breiter.
Ja, ja.
Aber
ich meine, diese klassischen Runden, das sind halt die man so aus der Geschichte auch so kennt.
Oder? Richtig, genau.
Also so diese Soldaten, die abspringen irgendwo, das sind immer diese Runden gewesen, oder?
Da werden die auch immer noch eingesetzt im Militär. Im zivilen Bereich gibt es die quasi gar nicht mehr.
Ah ja, okay.
Und diese Runden, die haben den Nachteil, dass man die nicht so gut steuern kann. Und auch die Landegeschwindigkeit ist bei denen deutlich höher. Und du fragst dich vielleicht, woher ich das weiß. Ich bin ja jetzt doch nicht als Fallschirmspringer bekannt.
Ja, ich nehme mal an, dass du recherchiert hast für diese Folge. Ja.
Jetzt habe ich gelernt im Podcast Omega Tau, wo Markus Völter in Folge 339 ausführlich mit einem Fallschirmspringer spricht. Und das ist sehr interessant, weil sie sich in der Folge auch kurz fragen, warum eigentlich das Fallschirmspringen erfunden wurde. Und sie vermuten, naja, es wird wohl darum gegangen sein, um auf Notfälle in der Luft reagieren zu können. So als Rettungssystem. Mhm. Und jetzt nach der Vorbereitung dieser Folge habe ich den Eindruck, dass das nicht stimmt, sondern dass die Fallschirme als Attraktion erfunden wurden.
Ja.
Um aus dem Ballon springen zu können. Die Frau von Garnerat, die Jeanne-Geneviève Labrosse, die war nicht nur die erste Frau, die alleine mit einem Ballon gefahren ist, sondern sie war auch die erste Frau, die 1799 mit dem Fallschirm gesprungen ist. Also die erste Fallschirmspringerin der Welt. Und weil jetzt vielleicht der eine oder andere denkt, oder vielleicht denkst du dir das auch, na Moment mal, Fallschirme kenne ich doch schon von Leonardo da Vinci. Das ist richtig, es gibt tatsächlich Skizzen aus dem 15. Jahrhundert von Fallschirmen, aber die praktische Umsetzung, die beginnt dann erst Ende des 18. Jahrhunderts. Also der André-Jacques Garnerat ist der Erste, der aus dem Ballon gesprungen ist. Ein bisschen früher ist der Franzose Louis-Sébastien Lenormand von einem Turm gesprungen und seine Motivation war aber tatsächlich, Menschen aus einer Notlage zu helfen, weil der wollte ein Fluggerät erfinden, um Personen aus brennenden Gebäuden zu retten.
Also mit einem Fallschirm in ein brennendes Gebäude springen.
Nee, also andersrum.
Klingt auch
rauszuspringen.
Ach so, rauszuspringen. Ich habe gedacht, wenn es irgendwo brennt, so den höchsten Ort finden, dass man von oben reinspringen kann und die Leute, die gefangen sind, vielleicht auf dem Dach stehen, zu retten.
Ach so,
aber, das ergibt mehr Sinn, wie du es gesagt hast.
Genau, also er wollte dann aus dem Gebäude springen. Er hat es auch gemacht und auch überlebt.
Aha.
Einer der bekanntesten Fallschirmspringer und Luftschiffer in Deutschland war der Hermann Lattemann. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast.
Nein.
Der war ab den 1880er Jahren als Luftakrobat unterwegs und hatte zwei spektakuläre Erfindungen. Die eine war ein gefalteter Fallschirm, den er auch Touristenfallschirm genannt hat, über den werden wir auch gleich noch reden. Mhm. Und die zweite Erfindung, die hat ihn sein Leben gekostet. Das war der Fallschirmballon.
Okay.
Er hat den Ballon nämlich so konstruiert, dass der Ballon zu einem Fallschirm wurde. Und 1894 bei einer Vorführung hat das nicht geklappt. Der Ballon hat sich nicht richtig zusammengefaltet und er ist dann bei dem Absturz ums Leben gekommen. Und seine Frau war auch dabei, die ist kurz vorher mit dem Fallschirm aus dem Ballon abgesprungen und hat die Aktion daher überlebt. Und sie beschreibt die Szene, du musst dir vorstellen, sie hängt gerade am Fallschirm, springt quasi aus dem Ballon und in dem Moment stürzt dann also der Ballon ab. Und sie beschreibt die Szene so: Ich hing am Schirm, ohne helfen zu können, während er in rasender Fahrt die Hülle wie ein umgedrehter Regenschirm nachflatternd in die Tiefe stürzte.
Oh je.
Und als sie unten ankommt, ist also Lattemann tot. Hm. Und sie wurde in der Folge zu einer der bekanntesten deutschen Flugpionierinnen, nämlich Käthe Paulus. Käthe Paulus war nämlich die erste professionelle Luftschifferin in Deutschland. Sie war eigentlich gelernte Näherin, was ihr sehr geholfen hat, die Ballons und die Fallschirme zu verbessern, weil gerade in der Anfangszeit sind die oft kaputt gegangen, weil der Lattemann, der ist am Anfang alleine im Ballon gefahren, dann ist er rausgehüpft und dann ist der Ballon halt irgendwo runtergekommen und dabei ist er dann oft ein bisschen kaputt gegangen.
Mhm.
Und sie hat ihn dann repariert, später ist sie dann mit in den Ballon gestiegen und konnte dann, und ihre Aufgabe war dann anfangs eben den Ballon dann wieder zu landen und später ist sie dann auch gesprungen.
Mhm.
Ausgelöst durch Lattemanns Unfalltod hat Paulus dann den heute gebräuchlichen Paketfallschirm entwickelt. Der ist nämlich deutlich sicherer als die früher üblichen Wickelfallschirme. Also früher hat man die einfach nur gewickelt und die hatten das Problem, dass die Gefahr dadurch relativ groß war, dass sich die Leinen dann verheddern.
Mhm.
Und sie hat eben dann diesen Paketfallschirm entwickelt und der war dann deutlich sicherer. Was sie noch nicht entwickelt hat, war dieser Paketfallschirm als Rucksack. Das kommt dann erst ab 1912. Ich habe gesagt, sie wird zur ersten professionellen Luftschifferin in Deutschland und sie vermarktet sich dann unter dem Künstlernamen Miss Polly sehr erfolgreich und zwar in ganz Europa.
Mhm.
Sie macht dann Tourneen, fährt von Stadt zu Stadt, springt in so ziemlich allen Großstädten Europas aus dem Ballon, macht hunderte Vorführungen und sie war gekleidet so in einer Pumphose mit so einer Matrosenbluse und einer Matrosenmütze.
Mhm.
Und sie macht sehr spektakuläre Sachen. Also sie macht dann zum Beispiel auch Werbung, Fahrradwerbung, wo sie dann in der Luft Fahrrad fährt. Sie hatte ein spektakuläres Kunststück, für das sie sehr bekannt war, nämlich den sogenannten Doppelabsturz. Sie ist mit dem Ballon auf 1200 Metern gewesen, ist dann vom Ballon gesprungen. Der erste Fallschirm ist aufgegangen. Sie hat den ersten Fallschirm abgeworfen und hat dann den zweiten Fallschirm genommen. Also sie hat einen Doppelabsturz gemacht.
Und die Leute haben gewusst, dass da ein zweiter Fallschirm zum Vorschein kommt oder haben sie gedacht, okay, jetzt ist sie durchdreht.
Ich glaube,
haut sie ihren Fallschirm weg hier.
Ich denke mal, am Anfang waren das den Leuten nicht klar. Also das war, glaube ich, schon auch wirklich so ein Überraschungsmoment, das sie da genutzt hat.
Ja.
Kurze Zeit später kommt es dann zum Ersten Weltkrieg und sie steigt dann aus dem Luftakrobatikgeschäft aus. Sie hat aber weiterhin Fallschirme und Ballons hergestellt, weil sie eben ja auch so eine der Expertinnen war für die Herstellung von Fallschirmen, weil sie eben auch diesen Paketfallschirm entwickelt hat.
Mhm.
Sie hat dann ihre Ballons und ihre Fallschirme auch dem preußischen Kriegsministerium überlassen. Die hatten ja auch so eine Luftschiffertruppe, die so als Ballonbeobachter unterwegs waren. Und denen bietet sie auch an, für die Fallschirme zu machen. Und das macht sie dann auch ab Sommer 1916, macht sie dann in ihrer Wohnung zuerst mal im Auftrag des preußischen Kriegsministeriums Paketfallschirme. Und die produziert sie dann für die. Und sie sagt dann auch später, die Produktion wird dann ausgeweitet und sie sagt dann später, dass sie insgesamt 7000 Fallschirme geliefert hätte.
Mhm.
Und sie bekommt dann auch Ehrungen, weil es gibt dann auch einige Absprünge von den Ballons, also wo es dann eben heißt, dass sie mit diesen Fallschirmen dann auch Soldaten das Leben gerettet hätte und dafür bekommt sie dann auch einige Ehrungen.
Mhm.
Ja, und gegen Ende des Jahrhunderts ist es dann auch langsam vorbei mit der Ballonomania.
Ende welches Jahrhundert meinst du jetzt eigentlich?
Achso, sorry, Ende 19. Jahrhunderts.
Ah ja, weil wir waren ja jetzt schon im 20. deswegen.
Achso, genau, wegen dem Krieg. Ja, stimmt.
Ja.
Aber ich meine so, also sagen wir mal so Ende 19. Jahrhunderts bis Erster Weltkrieg, das ist so die Phase, wo eigentlich das Ballonfahren, diese Ballonmania langsam zu Ende geht.
Mhm.
Und es gibt schon von Anfang an Kritik am Ballonfahren, dass man eben sagt, ja, wozu ist das eigentlich, das hat überhaupt keinen praktischen Nutzen, weil wir können die Dinge nicht steuern. Und es beginnt ja auch dann genau die Phase des motorisierten Fliegens, also diese schwerer als Luftfahrzeuge kommen auf.
Ja.
Und zum anderen kommen auch die Luftschiffe auf, also wie die Zeppeline zum Beispiel, die ja dann auch steuerbar werden. Das heißt, dieses Ballonfahren wird, so wie es heute halt auch ist, schon noch so zum Spektakel benutzt, aber ist es vor allen Dingen mehr so ein Hobby und Sport im weitesten Sinne.
Ja.
Ja, Richard, und das war meine kurze Geschichte über die Ballonfahrt und die kurze Geschichte des Fallschirmspringens.
Sehr gut. Ich finde, es ist eine vorzügliche Idee, das so zusammenzufassen, weil die ja ähnlich, wie soll ich sagen, wahrscheinlich in, oder so wie du es eh auch gesagt hast, in ihrer, in den Anfang genommen haben, als was, was man einfach wirklich so für Attraktionen oder zum Spaß oder so macht. Ja. Und erst später haben sie, hat zumindest das Fallschirmspringen einen gewissen Nutzen entwickelt. Auch nur relativ begrenzt, möchte ich sagen. Aber ja, sehr spannend.
Genau, weil das ist ja auch übrigens genau der die Idee gewesen dieser Folge. Ich wollte nämlich eigentlich über das Fallschirmspringen sprechen und über Käthe Paulus und dann ist das Ganze immer weiter eskaliert und vor allen Dingen, weil ich dann über diese Balloonomania gelesen habe und das wollte ich dann eben auch ins Zentrum der Folge stellen.
Ja. Ich meine, es ist eine interessante Geschichte, auch dahingehend, weil im Grund fast alle der großen Protagonisten oder Protagonistinnen sterben in Ausübung ihrer Leidenschaft.
Oh ja, das war echt gefährlich, ja.
Also niemand hat so ein richtig hohes Alter erreicht, der sich mit sowas beschäftigt hat, oder?
Nee, deshalb ist es auch wahrscheinlich besser für die Gebrüder Moncoffier, dass sie ausgestiegen sind, weil sonst wäre es ihnen selbst irgendwann geblüht.
Ja, warte mal, streng genommen müsste ja Fallschirm, wenn man mit dem Fallschirm springt und dann quasi runtergleitet auf den Boden, dann fährt man ja auch, oder? Oder ist man dann, ich meine, man ist noch immer schwerer als Luft, weil man ja nicht steigt, sondern fällt.
Das
aber grundsätzlich würde es ja auch bedeuten, wenn ein Ballon im Sinkflug ist, dann ist er im Sinkflug und nicht im Sinkfahrt.
Ja, das stimmt. Ich denke, das kann man auch sagen, oder?
Dass im Sinkfahrt. Ja. Steigfahrt, Sinkflug. Streng genommen.
Oje, ich glaub,
Genauigkeit in der Sprache. mir fällt noch eine andere Sache ein. Ja. Ich habe ja mal eine Folge gemacht über die Weltausstellung in Wien 1873 und dort war ein Ballon ja auch als große Attraktion geplant und ist aber beim Testflug, bevor die Eröffnung überhaupt stattgefunden hat, schon vom Wind her so weggerissen worden, dass er kaputt gegangen ist. Ui. Irgendwo in Niederösterreich dann gelandet ist.
Ah, interessant.
Ich glaube, ich habe es erwähnt in der Folge. Aber ja, also 1873 offenbar auch noch immer Balloonomania.
Ja.
Auch in Wien. Schöne Geschichte.
Vielen Dank und es gibt auch mehrere Themenpartner und Themenpartnerinnen für diese Folge. Mhm. Und zwar zum einen Lutz, der hat mich nämlich auf Wilhelmine Reichert aufmerksam gemacht. Mhm. Der Hinweis zu Käthe Paulus, den habe ich von Martha und den Hinweis zur Ballonpost, den habe ich von René. Also vielen Dank an euch. Ohne euch wäre diese Folge so nichts geworden.
Ich glaube, ich habe ein paar dieser Hinweise, also nicht von denselben Personen, aber ich glaube, manche habe ich auch gekriegt. Ja, Martin sehe ich jetzt gerade. Martin hat mir vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat er mir was zu Käthe Paulus geschickt. Ja, aber da sieht man mal, wie lange es dauert, bis man sich überhaupt so ein bisschen mit Dingen beschäftigen kann. Ja.
Bist du eigentlich schon mal Ballon gefahren?
In so einem, quasi mit Stützrädern, ja. Weil ich, das war in den USA, als ich mein Schuljahr dort gemacht habe, war auch in so einer Benefizveranstaltung irgendwo in einem Park. Mhm. Ich glaube, es war irgendwie so ein, wie man es in den USA gern macht, so ein Lauf für irgendwas, wo Leute laufen und dann, wenn sie ins Ziel kommen, spenden Leute dafür. Und da hat es auch einen Ballon gegeben. Und ich glaube, es gibt sogar ein Foto von mir in so einem Ballon, aber das war halt einer, der mit so Seilen befestigt war.
Ja.
Quasi wie bei den Gebrüdern Montgolfier
am Anfang. Sehr schön. Ja.
Es war es war lustig, aber jetzt auch nicht so außergewöhnlich.
Ja.
Wäre lustiger gewesen, wenn es halt tatsächlich irgendwo hingegangen wäre, aber na, war trotzdem cool.
Also was ich ausschließen kann in dem Fall ist ein HörerInnen-Treffen in einem Ballon. Das wird es mit mir nicht geben. Ich warte unten.
Hast du Höhenangst tatsächlich?
Also nicht so richtig Höhenangst, aber im Ballon kann ich mir nicht vorstellen. Also Riesenradfahren und so können wir gerne machen, aber Ballonfahren nicht.
Ja, und man muss ja auch, wie soll ich sagen, man muss das Schicksal nicht herausfordern.
Ja.
Also ich bin grundsätzlich jemand, der ist risikoavers. Ja? Ich mache solche Sachen nicht. Ich habe einen gewissen Lebenswillen.
Ja.
Und den so fahrlässig irgendwie das alles aufs Spiel zu setzen, nur um irgendwie so herumzufahren in der Luft, ne, unnötig.
Sehr schön, da bin ich gespannt, was da für Feedback kommt, Richard.
Ja gut, Daniel, hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen oder sollen wir in den nächsten Teil übergehen, den Feedback-Hinweis-Block?
Mach mal Feedback-Hinweis-Block.
Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm oder einfach auf unserer Seite kommentieren, geschichte.fm oder auf Twitter, da ist unser Accountname geschichte.fm und persönlich sind wir auch dort. Ich bin Stormgrass, Daniel ist Mestzner. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify findet man uns auch, kann zwar kein Feedback geben, aber uns folgen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Reviews schreiben und solche Sachen, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer keine Lust hat, hier in diesem Podcast Werbung zu hören, ihr habt die Möglichkeit, über Steady einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen jeweils auch mittwochs in den Steady-Feed geliefert und zwar ohne Werbung, also die Folgen ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Ihr könnt uns auch weiterhin unterstützen und uns ein bisschen was in den Hut werfen und uns dabei helfen, weiterhin jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Möglichkeiten, die ihr habt, uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite und in den Shownotes in jeder Folge haben wir auch den Link zu den Möglichkeiten reingepackt. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Simone, Julian, Christoph, Frank, Marcel, Alexandra, Adriana, Bernd, Alexander, Jennifer, Dennis, Jan, Lars, Josef, Florian, Mike, Christian, Thomas, Holger, Stefanie, Lena, Elisabeth, André, Silat, Kai, Markus, Maximilian, Stefan, Georg, Sascha, Stefan, Christina, Gero, Marina, Mario, Urs, Marc, Dominik, Felix und Samuel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ah.
Oh. Gut, Dani, ich glaube, es wird Zeit, diese Folge zu beenden.
Ja, würde ich auch sagen.
Indem wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Sorry, kannst du es nochmal sagen? Ich bin aus Versehen gegen mein Mikro gestoßen. Mhm.